Also ich glaube, dieses Stigmatisierungsproblem ist vor allem im medizinischen Bereich ein Problem, dass die Versorgung schlechter wird.
Die klare Empfehlung geht zu ÄrztInnen, die euch nicht bewerten für das, was ihr getan habt sexuell.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wir wollen heute diesen Podcast nutzen, um über Affenpocken aufzuklären. Aber nicht nur über die Krankheit selbst, sondern auch über das, was sie gerade mit schwulen Männern macht oder auch nicht macht. Die Zahlen steigen von Woche zu Woche und es betrifft in Deutschland, zumindest bei festgestellten Infektionen, fast ausnahmslos Männer, die häufigen Sex mit wechselnden Männern hatten. Wie groß ist also für wen die Gefahr? Wie groß ist die Gefahr vor Panikmache, vor Stigmatisierung? Und wie groß ist die Gefahr, dass wir aus Furcht vor Stigmatisierung vielleicht keine angemessene Sprache finden, die der Bedeutung dieser Krankheit für Schwule gerecht wird? Ja, wie könnte eine solche Sprache aussehen? Was ist jetzt wichtig? Hartmut Stocker kämpft als Chefarzt der Klinik für Infektiologie am St. Joseph Krankenhaus in Berlin-Tempelhof nicht nur gegen Affenpocken, sondern auch gegen das Instrumentalisieren dieser Krankheit. In einem eindringlichen Aufruf schreibt er auf der Homepage seines Krankenhauses gegen das diskriminierende Instrumentalisieren von Infektionskrankheiten gegen Minderheiten an, das nicht nur stigmatisiere, sondern auch dazu da sei, den in Anführungszeichen Normalen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Das Instrumentalisieren habe, so schreibt er weiter, aber nie geholfen, Infektionskrankheiten einzudämmen. Er weiß, wovon er spricht. Seine Abteilung am St. Joseph Krankenhaus geht zurück auf das in den 1980ern geschaffene sogenannte Schöneberger Modell, das damals noch am Berliner Auguste-Victoria-Klinikum weltweit vorbildlich galt für die solidarische und vernetzte Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS. Auch mein anderer Gast äußert sich zurzeit öffentlich dezidiert zu Affenpocken und auch er mit einem breiten Blickwinkel. Holger Wicht ist Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe und nutzt die Strukturen und die Erfahrungen der Organisation gerade, um besonders die schwule Zielgruppe aufzuklären, sie aber auch vor Stigmatisierung in Schutz zu nehmen. Doch Holger ist nicht nur als Pressesprecher hier, er ist Autor, Journalist, war mal Chefredakteur der Siegessäule, ein langjähriger Beobachter und Vordenker der Community. Beide sind heute hier im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Hartmut, hallo Holger.
Hallo.
Guten Morgen.
Wann habt ihr begriffen, dass das Thema Affenpocken eins ist, was euch noch ein bisschen intensiver beschäftigen wird?
In dem Moment, wo ich bei queer.de gelesen habe, da kommt ein neues Virus aus Afrika, das vor allem schwule Männer betrifft. Da ist man als Sprecher der Deutschen AIDS-Hilfe vielleicht auch ein bisschen vorbelastet. Also in dem Moment dachte ich, ach du Scheiße, nicht noch so ein Ding. Nach HIV jetzt 40 Jahre und Covid die letzten 3 Jahre, jetzt sowas und wieder wir im Fokus, das wird uns beschäftigen.
Wie war das bei dir?
Ja, bei mir war es so, wir hatten ein Briefing unter uns Ärzten gemacht, dass da an was Neues kommt. Und am selben Tag, ich glaube, das war der 20. Mai oder der 19. Mai, kam ein Patient in unsere Rettungsstelle und hatte, was die Kinderärztin als Windpocken identifiziert hatte. Und wir hatten zufälligerweise eine ärztliche Delegation aus dem Kongo zu Besuch und denen haben wir das gezeigt und die haben gesagt, yes, it's Monkeypox. Und das war so schockierend, dass wir sozusagen aus der Literatur gehört haben, da ist was und dann ist es sofort da. Und dann dachte ich mir, das kann nichts Seltenes sein.
Ist das als Wissenschaftler auch ein bisschen spannend oder ist das erstmal erschreckend? Ist das erstmal, oh, das ist ja, das wollte ich immer schon mal gesehen haben, sowas? Oder ist wirklich die Angst von dem, was da kommen könnte, erstmal das Entscheidende?
Naja, also ich bin Infektiologe und ich behandle Menschen mit Infektionskrankheiten und wenn ich das jedes Mal schrecklich finden würde, wenn jemand mit einer Infektion käme, dann glaube ich, wäre ich nicht an der richtigen Position. Also von daher ist es natürlich für uns sicherlich was Interessantes, eine neue Krankheit zu haben. Und das ist eine neue Aufgabe und der stellen wir uns natürlich ohne Angst und Schrecken.
Was passiert dann in einem solchen Fall? Man hat also, wie du sagst, wahrscheinlich noch nie so schnell, nachdem man was davon gehört hat, es auch direkt gesehen. Laufen da automatische Prozesse ab oder wird dann improvisiert?
Nee, also wir haben natürlich sofort erkannt, dass es erstmal ein Hygieneproblem ist, Krankenhaushygiene. Das bedeutet, man muss sich ganz schnell klar werden, was macht man denn mit den Patienten, wie geht man mit der Wäsche um, dann kommen so ganz banale Fragen auf, ne? Was machst du denn mit der Tasse, aus der der Patient getrunken hat, ne? Und man wusste ja nichts über die Übertragbarkeit.
Entschuldigung, ich unterbreche, auch das ein Déjà-vu aus der AIDS-Zeit, oder? Ja, das war ja auch das Hauptding erstmal, oder?
Ja, komplett diese ganzen Fragen, ne? Was ist hier los, wie gefährlich ist das, warum betrifft das jetzt gerade vor allem schwule Männer, wer war der Erste, der es hatte? Diese ganzen Fragen, es war echt Déjà-vu-mäßig, ne?
Ja. Also wir haben dann sozusagen mit unserer Hygiene erstmal konferiert und haben ein Hygienekonzept gemacht. Innerhalb von einem Tag stand es auch. Da hat man sozusagen die verfügbaren Informationen zusammengekratzt und hat dann sozusagen ein Konzept aufgestellt, was dann auch beschreibt, was mache ich mit der Gabel? Wo lege ich sie hin? Wer darf sie anfassen? Und so weiter und so fort. Ne? Und dann haben wir das Ganze klinisch diskutiert, haben gesagt, ist das sinnvoll, ist das übertrieben oder nicht? Und dann stand es und und dann liest man halt erstmal. Man liest und liest und liest. Es gibt ja so eine medizinische Datenbank, ne, die heißt PubMed, da sind die ganzen wissenschaftlichen Artikel zusammengefasst. Da guckt man erstmal. Da findet man erstmal natürlich zu dem aktuellen Ausbruch gar nichts, ne, sondern man muss erst muss relativ weit zurückgehen und findet dann sozusagen Berichte aus Afrika oder halt Einzelfallberichte. Und da gab es mal einen Ausbruch von 70 Personen in den Vereinigten Staaten, die haben sich aber über Präriehunde angesteckt, nicht über Mensch-zu-Mensch-Kontakte. Und dann muss man halt jeden Tag gucken, was gibt's Neues, und liest und liest und liest und wird immer schlauer, glaubt man zumindest.
Nachdem wir jetzt alle durch Corona alle Infektiologen geworden sind, dachte ich, das läuft irgendwie so. Da gibt's dieses RKI, was wir vorher auch alle nicht kannten, als jemand, der da sonst nichts mit zu tun hat. Und die haben dann so einen Masterplan und die trommeln erstmal alle zusammen und sagen, da kommt was auf euch zu. So ist das gar nicht.
Ich möchte jetzt niemanden desillusionieren. Also das RKI hat natürlich wahnsinnig viel Expertise auf dem Gebiet, weil es dort ein Pockenlabor gibt. Das ist geleitet von einem sehr, sehr erfahrenen Kollegen, und mit dem haben wir uns auch gleich kurz geschlossen und haben dann also die Fragen der Diagnostik geklärt. Muss man sich mal vorstellen, wenn Sie einen Verdachtsfall Pocken haben, dann können Sie das Material noch mit zwei Plastiktüten und einer Schachtel drumherum einfach durch die Gegend schicken. Wenn aber ein bestätigter Fall ist, dann müssen Sie ein Spezialtransportunternehmen beauftragen, das für den Transport des Probenmaterials von Tempelhof ans Nordufer 280 Euro verlangt. Und der Behälter, in dem das gelagert werden muss, kostet auch 80 Euro und die Umverpackung auch nochmal. Und das ist also dann plötzlich ein Riesenaufwand. Also es ist fast wie so ein Castortransport. Ne? Und es gibt aber eine Ausnahme von dieser Regelung, man kann es zu Fuß hinbringen. Aber solche logistische Fragen wurden geklärt, und das hat man alles natürlich auch mit dem RKI zusammen gemacht.
Aber das RKI ist ja nicht nur dafür da, zu unterstützen bei der Diagnostik, sondern auch Strategien zu entwickeln.
Ja.
Und sowas gab es aber erstmal nicht. Es gab ja einen solchen...
Doch, schon. Natürlich.
Und auf die kann man zurückgreifen, oder muss jeder Arzt oder jede Ärztin erstmal selber recherchieren, oder gibt es dann ein Briefing, wo drin steht, hallo Leute, Folgendes ist jetzt die Sache.
Also das RKI ist natürlich sicherlich die Leitorganisation, die also die Informationen zusammenträgt. Aber wenn man jetzt als Infektiologe sich versteht, dann hat man ja den Anspruch, auch selbst die Literatur zu begreifen. Und am Anfang ist das ja jetzt auch nicht so schwer gewesen, weil, wie gesagt, die Anzahl der Papers ist ja nicht so groß gewesen, sodass man das also auch selber gut aufarbeiten konnte. Einige von den Infektiologen arbeiten auch mit beim RKI oder bei der STARKOP. Das ist so eine besondere Institution, die sich um infektiöse Erkrankungen, seltene infektiöse Erkrankungen kümmert. Und da ist also sehr, sehr viel Zusammenarbeit. Aber wenn man also auf dem Gebiet arbeitet, guckt man jetzt nicht und wartet, bis das RKI damit mit einer Information rauskommt. Das ist eine wichtige Informationsquelle, und viele von den Infektiologen arbeiten auch mit dem RKI zusammen, um irgendwelche Positionspapiere zu erstellen und so weiter.
Holger, auch mit dir möchte ich, bevor wir über die heutige Situation sprechen, über die ersten professionellen Schritte sprechen. Hast du dich überhaupt direkt zuständig gefühlt? Ich meine, du bist bei der AIDS-Hilfe und nicht bei der Affenpockenhilfe. Wann war der Punkt, wo du sagtest, hier habe ich was mit zu tun und hier muss ich irgendwie reagieren?
Sofort. Es war klar, hier gibt es eine hier neu auftretende Infektionserkrankung, die vor allem schwule Männer betrifft. Und damit sind wir natürlich zuständig. Wir machen ja auch nicht nur HIV-Prävention, sondern schon ganz lange auch Prävention bezüglich anderer sexuell übertragbarer Infektionen. Haben sehr weiten Gesundheitsbegriff, also möchten unsere Zielgruppen darin unterstützen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Da steckt ja zum Beispiel auch Arbeit gegen Stigmatisierung mit drin. Darüber also wir kümmern uns nicht nur um HIV und schon gar nicht nur um das AIDS in unserem Namen, das ja mehr oder weniger historisch ist, auch wenn es immer noch unnötigerweise AIDS-Erkrankungen gibt. Also es war klar, wir sind diejenigen, die da zuständig sind und auch das Know-how haben, denn wir sind ja diejenigen, die jetzt über fast 40 Jahre genau diese Zielgruppe passgenau mit Prävention ansprechen. Also die wissen, wie wir in die schwule Community reinkommunizieren, die auch die Wege dafür geschaffen haben und so weiter. Also war klar, wir sind gefordert. Und dann gab es übrigens auch sehr schnell Kontaktaufnahme seitens des RKI mit dem Bundesgesundheitsministerium, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sehr häufige, sehr gute Abstimmungsrunden auch. Was machen wir jetzt zusammen und was ist unsere Aufgabe in
dem Spiel? Lass mal von den ersten Tagen sprechen. Da muss ja sowas erstmal sacken. Ich kann mir vorstellen, dass man auch denkt, man wartet mal ab oder man guckt erstmal, wie sich das entwickelt oder welche Dimension beginnt dann so eine Arbeit?
Ja, es ist natürlich dauert so einen kleinen Moment, bis man wirklich in Fahrt kommt, aber der darf halt bei sowas nicht zu lang sein. Also mich hat diese Nachricht auf eine Strategieklausur ereilt. Wir haben gerade über die Digitalisierung unserer Arbeit diskutiert, ein paar Tage, und dann habe ich diese Queer.de-Meldung gelesen. So, und wir haben dann aber direkt nach der Klausur, das war der letzte Tag der Klausur, direkt natürlich angefangen zu gucken, was machen wir. Und uns war klar, wir müssen jetzt möglichst schnell selber die verfügbaren Informationen zusammenbekommen und dann an die Zielgruppe weiterreichen. Denn die Situation war ja durchaus brenzlig. Zum einen kam bei vielen Menschen Panik auf oder Angst zumindest. Was ist das? Betrifft mich das? Was macht das mit mir, meinem Leben, meinem Sexleben? Und zugleich ging ja von Anfang an, gerade so in Social Media, auch die Stigmatisierung los. Die Schwulen bringen uns schon wieder eine Krankheit. Und das liegt an den vielen wechselnden Sexpartnern und so weiter. Das heißt, wir wussten, es ist wichtig, jetzt möglichst schnell da rein zu grätschen und zum Beispiel auch deutlich zu machen, dass wir diesen Begriff Risikogruppe hier jetzt nicht hören wollen, weil der Stigmatisierung verschärfen kann. Und wir sind dann in so einer ersten Welle auch sehr stark in den Medien genau mit diesem Thema gewesen. Wir haben die Leute informiert, sehr schnell, sehr ausführlich, aber gleichzeitig eben auch von Anfang an gesagt, das ist keine neue Schwulenkrankheit, ähnlich wie bei HIV damals. Das wäre ein Irrtum, das wäre auch schädlich, das so zu sehen. Und es muss jetzt darum gehen, mit kühlem Kopf Leuten zu sagen, was ist hier los? Wie könnt ihr euch schützen? Und das Problem lösen wir nicht irgendwie gegeneinander mit Sündenböcken, sondern nur, wenn wir das gemeinsam angehen als Gesellschaft.
Über Stigmatisierung und Kommunikation reden wir gleich noch ausführlich. Erstmal über die aktuelle Situation. Wie viele Patienten hast du gesehen, die diese Krankheit haben, Hartmann?
Ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl. Es dürften so 30, 35 stationär behandelte Fälle gewesen sein mittlerweile.
Wie geht's denen?
Also die zu uns in die Klinik kommen, kommen ja nicht, weil sie sich diagnostizieren lassen, sondern weil sie ein Problem haben. Und die zwei Hauptprobleme sind, oder die drei Hauptprobleme sind eine Proktitis, das ist eine Entzündung des Anus und des Enddarms, die extrem schmerzhaft sein kann bei den Affenpocken. Oder Infektionen, Superinfektion, also Begleitinfektion mit Bakterien um die Pocken herum, auch mit Abszessen, sehr, sehr schmerzhaft und teilweise so ausgedehnt, dass sie operiert werden müssen oder antibiotisch behandelt werden müssen. Genau, das sind also so die Hauptgründe. Man hat ja immer gesagt, von den Pocken 3-10% Mortalität, das heißt 3-10% der Patientinnen versterben. Das ist aber hier bei diesem Ausbruch so überhaupt nicht nachvollziehbar. Im Moment haben wir, glaube ich, 4.000 oder 5.000 gemeldete Fälle in verschiedensten Ländern und es gab keinen Todesfall und es gab einen einzigen Fall, wo man sagen könnte, der hatte eine schwerwiegende Manifestation in dem Sinne, dass er lebensbedrohlich erkrankt war. Das war ein Patient mit einer Herzentzündung, möglicherweise durch die Pocken, und ein anderer Patient hatte im Kehldeckel eine Pocke und die hat zu so einer starken Schwellung geführt, dass der Probleme mit dem Atmen gekriegt hat. Aber das, was man befürchtet hat, dass das Gehirn zum Beispiel bei vielen Leuten entzündet wird oder dass sie eine Lungenentzündung kriegen, haben wir bis jetzt nicht gesehen. Auch weder wir noch wird es berichtet aus den von den Fallserien. Also das ist erstmal gut.
Das heißt, das Problem ist erstmal nicht, dass es lebensgefährlich sein könnte, dass es eine große Mortalität gibt, aber dass es in verschiedenen Körperregionen größere Probleme gibt, die dann extra behandelt werden müssen.
Ja, also ich vielleicht eine Beobachtung. Das muss nicht stimmen, aber das ist das, was wir von unseren Erfahrungen so ein bisschen ableiten können. Das ist vielleicht auch ganz hilfreich. Es scheint irgendwie so zu sein, dass es zwei Arten von Erscheinungen gibt. An der Stelle, wo die Virusübertragung stattfindet, entstehen ganz früh, also diese Inkubationszeit von drei Wochen, das erscheint mir nicht realistisch, sondern es geht oft schon 2-3 Tage nach dem Kontakt oder nach der Übertragung los. Also an der Stelle, wo das Virus in den Körper eintritt, da fängt es ziemlich heftig an mit sehr, sehr vielen Pocken und die machen dann auch entsprechend die Proktitis, also die Enddarmentzündung oder auch die Infektionen, die Pocken am Penis und im Mons Pubis, das ist da überhalb des Penis, da wo die Schamhaare sind und am Skrotum und oder am Finger, je nachdem, ne? Und dann kommt es irgendwann zu einer Generalisierung und es entstehen dann überall am Körper auch noch Pocken. Das müssen nicht unbedingt viele sein, das sind manchmal nur 2-3, aber manchmal sind es auch 300. Und das Schlimme an der Sache ist, dass sich diese Pocken eben super infizieren. Also das heißt, da kommt noch was drauf, da kommt noch ein Bakterium und sagt, ah, da ist gerade was los, da hole ich mir jetzt auch noch mal ein Stückchen von. Und wie gesagt, an den meist betroffenen Stellen kann es halt ziemlich schmerzhaft sein und es kann oder es führt meistens zu einer narbigen Abheilung und das ist nicht schön. Wenn du es dir durchs Küssen holst, dann haben die Leute wirklich um den Mund herum einen Rasen von Pocken und es wird nicht wieder hübsch.
Warum ist es eine Krankheit, die im Moment zumindest in Deutschland ausschließlich Männer betrifft, die Geschlechtsverkehr mit Männern haben? Oder häufig wechselnde Sexualpartner, so habe ich es auf der AIDS-Hilfe-Seite gelesen.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, wenn man sich an die Anfänge von HIV erinnert, dann war das halt auch so, dass es bei einer Gruppe angefangen hat, ne? Und heute ist HIV eine weltweit überwiegend heterosexuelle Erkrankung, ne? Und man könnte auch fragen, warum hat Corona sich China als Ursprungsland ausgesucht. Also irgendwo entsteht's, upsala, irgendwo entsteht's immer oder fängt's, entstehen tut's da ganz sicher nicht, sondern das müssen wir rausschalten. Irgendwo fängt's immer an und es ist ein reines Zufallsgeschehen für meine Begriffe. Ne?
Das heißt, um uns nochmal klarzustellen, weil das natürlich diskutiert wird, es gibt keine explizit typische schwule Sexart, die das begünstigt.
Das glaube ich nicht. Na, also das glaube ich nicht. Das ist heterosexuell ganz genauso übertragbar und es ist ja nicht nur durch Sex übertragbar, sondern es ist ja auch durch Kontakt mit Pocken übertragbar. Es ist übertragbar, wenn man küsst, weil das Virus findest du in den Pocken, im Rachen, im Rektum, im Sperma, im Urin, das ist überall.
Aber was du eben im Rektum beschrieben hast, das könnte bei Vaginalverkehr genauso
bestimmt auftreten. Bestimmt.
Ich glaube, das Entscheidende ist, diese Infektion wird über engen Körperkontakt übertragen. Engeren Körperkontakt als Sex gibt es nicht und deswegen wird sie über Sex besonders leicht übertragen. Jetzt ist sie durch einen Zufall, wir wissen nicht wie, in eine Gruppe reingeraten, wo relativ viele sexuelle Kontakte stattfinden, ja, und genau in dieser Gruppe zirkuliert es jetzt. Und wenn eine Infektion erstmal in einer abgrenzbaren Gruppe drin ist, dann geht es innerhalb dieser Gruppe rund. So ist das epidemiologisch. Und das heißt aber überhaupt nicht, dass nur diese Gruppe prädestiniert ist für diese Infektion, sondern einfach nur, dass da gerade gute Verbreitungsbedingungen vom Virus vorgefunden wurden. Und das kann natürlich übermorgen auch völlig anders aussehen, ne? Wir haben in Frankreich jetzt erste Fälle von Kindern. Also es gibt auch enge Körperkontakte in Kitas zum Beispiel. Also es ist wirklich ein zufälliger Startpunkt jetzt bei dieser genau. Verbreitung in Europa. Und wir müssen uns einerseits gut darum kümmern, was da jetzt passiert, dass wir da gegen was unternehmen und gleichzeitig aber auch klar haben, dass das auch ganz andere Menschen betreffen kann.
Aber da es zurzeit halt nur schwule Menschen in Deutschland betrifft, bedarf es ja auch einer entsprechenden Aufklärung für diese Gruppe. Was ist denn ratsam?
Also, als allererstes mal jetzt möglichst schnell so viele Menschen mit hohem Risiko wie möglich impfen. Das ist ein großes Thema, weil es einfach noch nicht genug Impfstoff gibt und der ist auch noch...
Okay, das ist jetzt eine organisatorische Forderung, ja. Darüber reden wir auch gleich noch, warum das noch nicht so weit ist, aber ich rede jetzt einfach vom eigenen Verhalten. Was kann jeder tun, um sich nicht zu infizieren?
Naja, eine Erkrankung, die durch engen Körperkontakt, insbesondere Sex, übertragen wird, kann man vermeiden. Oder das Risiko reduzieren, indem man weniger engen Körperkontakt, zum Beispiel Sex hat. Und wie weit das Menschen machen wollen, müssen sie für sich selber entscheiden. Wir finden es wichtig als Deutsche AIDS-Hilfe, dass Menschen gut Bescheid wissen, also wie kann man sich das holen, was sind die möglichen Folgen und dann selbst eine Entscheidung treffen, wie viel Risiko will ich wie vermeiden. Ja, also es wäre jetzt fatal zu sagen, ihr dürft keinen Sex mehr haben. Es wäre aber auch fatal, wenn Menschen nicht wüssten, dass Affenpocken buchstäblich Pain in the Ass sein können. Also das ist wirklich nicht schön, wenn man diese Erkrankung rektal, also am Arsch.
Aber es geht ja darum, Risiken einschätzen zu können. Und das ist, glaube ich, gerade das Problem, dass das niemand kann. Klar, jeder weiß möglichst wenig engen Körperkontakt. Wir wissen, dass die Leute trotzdem Sex haben werden. Aber man ist ja da auch variabel in den Möglichkeiten, zumindest wenn es zeitlich begrenzt ist. Ist es ein Tipp zu sagen, im Zweifel eher ein Kondom benutzt, auch wenn ich es gerade mit jemandem von der AIDS-Hilfe spreche, natürlich weiß, dass, wie sehr auch das vorbelastet ist und was da alles hinterhängt. Aber naja, ist es ein Tipp, den man machen kann?
Das Kondom ist ein super Beispiel. Ja. Natürlich reduziert das Kondom das Risiko der Übertragung an bestimmten Stellen, also Penis und Anus. Ja, aber es ist überhaupt keine Garantie, dass man sich nicht infiziert. Es ist nicht so ein effektiver Schutz vor Affenpocken bzw. MPX, wie wir immer lieber sagen, weil der Name an sich ja schon schwierig ist. Also es ist kein sicherer Schutz vor dieser Übertragung, weil die einfach viel, viel leichter passiert als zum Beispiel eine HIV-Infektion. Aber ja, wenn man sein Risiko reduzieren möchte in dem Wissen, dass es nicht 100% wirksam ist, kann ein Kondom vorübergehend für manche Menschen vielleicht auch eine sinnvolle Maßnahme sein. Man muss eben immer wissen, was man tut und mit welchen Folgen man zu rechnen hat. Ja, also
aber
es wurde zum Beispiel oft über ungeschützten Sex jetzt geredet. Affenpocken werden durch ungeschützten Sex verbreitet, wurde so anfangs ganz oft auch in Medien gesagt. Das ist totaler Quatsch und irreführend, weil natürlich Menschen damit assoziieren Sex ohne Kondom und also die Schutzmaßnahmen vor HIV zugrunde legen. So, Affenpocken können aber natürlich eben auch beim Küssen, beim Oralverkehr und so weiter übertragen werden und Kondome schützen auch beim analgenitalen Kontakt nicht komplett. So, ja. Und das heißt, wir müssen echt aufpassen, was wir sagen. Menschen müssen ein differenziertes Bild davon bekommen, wie man Risiken reduzieren kann und wie nicht. Und komplett reduzieren oder komplett aufheben kann man Risiken nur, indem man keinen Sex hat. Das ist aber für viele Menschen natürlich jetzt keine Option. Und also muss jeder gut informiert selbst entscheiden.
Holger, ich glaube, das war eine super Botschaft und ich glaube, man könnte es auch nochmal so mit einem Wort zusammenfassen. Also das Kondom schützt dich nicht vor der Übertragung oder vor der Infektion mit Affenpocken, aber es könnte die wichtigsten Teile deines Körpers vor den schlimmsten Folgen schützen, möglicherweise. Das ist so diese...
Den schmerzhaftesten
auch. Diese Story, dass es an der Stelle, wo es wahrscheinlich in den Körper gelangt, die schlimmsten Erscheinungen macht, die lässt schon so ein bisschen darauf schließen, man weiß es ja nicht, aber der gesunde Menschenverstand sagt es einem, dass wenn man frühzeitig ein Kondom benutzt, dass diese Stellen dann also weniger exponiert sind und weniger durch Pocken dann auch befallen werden. Aber es schützt dich nicht vor der Infektion wahrscheinlich. Ne?
Aber wäre das nicht eine Information? Ich meine, wir alle reden viel mit Leuten, die wenig wissen, nichts wissen, die sich Sorgen machen. Wäre das nicht etwas, was man im Rahmen einer Kampagne, im Rahmen einer Aufklärung mehr in den Fokus stellen sollte? Oder sind das so wenige Fälle, dass man sagt, ach, das können wir vernachlässigen?
Nee, unbedingt. Also wir entwickeln ja jetzt diese ganzen Präventionsbotschaften permanent weiter. Ne? Wir haben anfangs wenig gewusst. Anfangs haben wir noch betont, dass es nicht nur beim Sex übertragen werden kann, auch um Stigmatisierung vorzubeugen. Mhm. So, mittlerweile wissen wir, die allermeisten Fälle sind beim Sex übertragen worden. Also müssen wir darauf auch reagieren. Und je mehr wir wissen, desto differenzierter können auch Botschaften werden. Ja, und jetzt wissen wir, das war nicht von Anfang an klar, dass es so schmerzhafte Folgen im Genitalbereich, im Mund und im Anus gibt durch diese Infektion. Und aber seit wir diese Fälle kennen, überlegen wir uns natürlich auch, wie wir jetzt die Botschaften anpassen und Leute möglichst schnell differenziert darüber informieren.
Kondome schützen deine besten Teile.
Was ja die Anfangstage der HIV-Prävention wären, wenn wir nochmal damit anfangen. Also es ist auch ein Déjà-vu wahrscheinlich für dich, Holger, oder? Weil man auch diese reine Kondom-Fokussierung in der AIDS-Hilfe irgendwann überwunden hat, auch weil es andere Therapiemöglichkeiten gibt. Seid ihr da möglicherweise, weil ihr so froh seid, nicht mehr aufs Kondom reduziert zu werden, auch ein bisschen zögerlich über Kondome zu sprechen?
Natürlich zögern wir da und wir besprechen das sehr genau, was ist jetzt die Botschaft. Und unsere größte Sorge ist natürlich, dass es ähnlich wie bei HIV damals wieder umschlägt in so einen Druck. Du darfst keinen Sex mehr haben, du musst immer ein Kondom benutzen, sonst machst du was falsch. Und also wenn normativer Druck entsteht, ist das für die Individuen nicht schön und gleichzeitig auch immer nicht gut für die Prävention, weil Leute dauerhaft nicht auf Druck reagieren, sondern Leute reagieren darauf, dass sie wissen, wie sie das tun können, was in ihrem Interesse liegt. Niemand will krank werden, niemand will HIV haben und niemand will Affenpocken im Arsch haben, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Und das heißt, Prävention funktioniert, indem man Menschen erklärt, wie hoch ist dein Risiko, wie kannst du es reduzieren und sie dann selbst entscheiden lässt, wie eben schon gesagt. Und das müssen wir jetzt machen und je mehr Infos wir haben, desto besser können wir Leuten sagen, wie die Situation ist.
Weiß man was über die Orte, wo die Leute sich oder die meisten, die man jetzt befragen kann, sich angesteckt haben? Sind das individuelle Kontakte? Sind das, auch das ist ein Wort, was wir im Corona gelernt haben, Hotspots? Sind das bestimmte Orte? Sind das bestimmte Partys? Weiß man was darüber?
Ist ganz schwierig, ne? Also natürlich sind es Orte, wo viel Sex mit wechselnden Partnern stattfindet. Und das sind sicherlich auch die Orte, wo man im Moment das höchste Risiko hat. Zum Beispiel in Berlin, wo es eine sehr lebendige Szene mit Sexorten gibt, haben wir im Moment die allermeisten Infektionen. Und viele Infektionen werden wahrscheinlich auch an diesen Orten stattgefunden haben. Wir wissen die Beispiele aus der Anfangsphase, Festivals. Aber da hört es auch schon auf. Also niemand weiß so ganz genau, wie die Infektionen dann stattgefunden haben. Ne? Haben zum Beispiel auch Infektionen bei Begrüßungsküssen und Umarmungen stattgefunden oder passieren die alle am Abend im Darkroom oder beim persönlichen Stell-Dich-Ein. Das ist schwer zu sagen. Wir wissen nur, der Anteil der sexuell übertragbaren Infektionen ist hoch, sehr hoch.
Wie wird denn gerade mit beispielsweise Betreiberinnen oder Betreibern von Darkrooms kommuniziert? Sind die im Boot? Kriegen die einen Flyer? Gibt es da Meetings? Wie alert ist gerade die Szene, wo sowas stattfindet?
Da kommen wir nochmal aufs RKI zurück. Ne? Das RKI hat ja mit auch der AIDS-Hilfe zusammen eine Handreichung gemacht für Clubbetreiber, Partyveranstalter und so weiter, wo Empfehlungen gegeben werden vom RKI zum Risikomanagement. Ne? So würde ich es beschreiben.
Richtig. Und wir haben für die Menschen, die da hingehen, haben wir Plakate und Flyer gemacht. Die sind verschickt worden an all diese Orte. Und stehen dann zur Verfügung, um da ausgehängt zu werden, ausgelegt zu werden. Das sind die allerwichtigsten Informationen in Kürze mit dem Hinweis, wo man sich ausführlicher informieren kann, auch um ein Bewusstsein zu schaffen. Ne? Die Affenpocken gibt es. Es ist gut, darüber Bescheid zu wissen. Macht dich schlau.
Und habt den Eindruck, dass es funktioniert? Hängt das überall aus? Wird das kommen?
Das ist noch nicht klar absehbar, weil die sind erst vor relativ kurzer Zeit rausgegangen. Wir müssen den Leuten ein bisschen Zeit geben und werden natürlich jetzt gucken, kommen die Sachen an. Wir werden natürlich auch mit denen reden. Wie gefallen euch die Materialien, werden die angenommen, wie können wir sie weiterentwickeln und optimieren? Ja, aber ich denke schon, dass das funktionieren wird, denn das Infobedürfnis ist sehr, sehr hoch. Ich habe schon das Gefühl, dass in der Schulszene wirklich, es wird sehr viel darüber geredet, Leute haben Angst, Leute fragen sich, wie hoch ist mein Risiko, was mache ich jetzt? Ja, und das ist natürlich eine gute Voraussetzung dafür, ihnen gute Infos anzubieten.
Dieses Wochenende startet der größte deutsche CSD in Köln. Habt ihr Angst, dass das ein Hotspot werden könnte? Oder was sagt man den Leuten, die jetzt sich zum CSD treffen?
Dasselbe, was man allen anderen auch sagt. Also als erstes Mal würde ich sagen, lasst euch nicht den Spaß verderben und geht trotzdem auf die Straße. CSDs an sich sind weiterhin eine tolle Sache und nicht infektiös in irgendeiner Form. Ja, also es kommt darauf an, was man tut. Und vielleicht ist es klug, ein bisschen zu gucken, wen man wie lange mit nacktem Oberkörper umarmt. Ja,
würdest du das so unterschreiben?
Das muss man ehrlicherweise sagen, ist noch eine unklare Frage, wie stark Übertragungen ohne Sexualität stattfinden können. Ja,
dafür haben wir einen Arzt heute hier.
Ja, den fragen wir. Super.
Vielen Dank auch für diese Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es ist also eine Selbstbeobachtung an mir. Es ist irgendwie beeindruckend, wie man plötzlich auf Körperkontakt mit anderen Personen reagiert, ne? Und was es plötzlich im Kopf macht, wenn man jemanden umarmt. Das hatte ich jetzt bei Corona nicht, ne? Aber das, ich kann diese Frage nicht beantworten. Niemand kann die Frage beantworten.
Aber wer jetzt sehr ängstlich ist und sehr aufpassen möchte, dem würde man schon sagen, unnötige Körperberührung, auch wenn sie nicht sexuell sind.
Das würde der gesunde Menschenverstand einem sagen. Ich weiß nicht, ob es rational ist, aber das würde der gesunde Menschenverstand einem sagen, ja.
Aber ich finde es wichtig, also nicht, dass da jetzt rauskommt, Deutsche Aidshilfe empfiehlt von Umarmung Abstand zu nehmen.
Lassen Sie bewusst Zeit, um die Sachen auch, also wir sind ja jetzt hier auch kein Magazin, was sagt, macht bitte das und das, sondern wir wollen, ich glaube, die Leute merken schon, dass wir gerade alle damit ringen, was man sagen kann, und wir nehmen sie auch die Zeit, sage ich mal, das genau zu betrachten, aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass man darüber spricht, wie, was sein könnte, und die Leute stellen sich diese Fragen.
Genau, aber ich glaube, der Punkt ist genau, was du gerade gesagt hast, wenn man jetzt ein eher ängstlicher Mensch ist in Bezug auf diese Erkrankung, dann würde ich schon empfehlen, guck, wie du die Risiken so weit runterfahren kannst, dass du dich wohlfühlst auf dem CSD, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, der CSD ist mir super wichtig und ich werde nicht davon Abstand nehmen, meine Freunde zur Begrüßung zu umarmen, dann ist das genauso okay. Ja? Und es ist einfach, wie gesagt, nur wichtig zu wissen, was die riskantesten Wege sind und wie man damit umgehen kann. Ja? Also ich würde jetzt, vielleicht machen wir es mal persönlich. Ja? Also ich halte mich im Moment persönlich zurück, an Sexorte zu gehen. Ich gehe sonst gern in die Sauna zum Beispiel. Ja? Und da habe ich jetzt gesagt, in den nächsten Wochen warte ich mal ein bisschen ab, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Ich weiß, hier in Berlin ist das Risiko noch mal deutlich höher als anderswo.
Weil fast 70% aller Fälle sind aus Berlin?
Genau.
Oder haben
sich
in Berlin zumindest angesteckt?
Ja. Genau, so. Der Anteil der schwulen Männer in Berlin, die das schon haben, ist nicht so gering jetzt, ja?
Also ist recht, wenn man wahrscheinlich an Sexorte guckt. Das heißt, in so einer Sauna ist dann die Wahrscheinlichkeit doch schon relativ groß, dann damit in Berührung zu kommen.
Sauna, Darkroom oder 37 Grinder-Kontakte macht da, glaube ich, keinen großen Unterschied. Und ich persönlich würde jetzt im Moment erstmal ein bisschen runterfahren. So habe ich es für mich geregelt, ne? Andere treffen eine andere Entscheidung. Und am Ende muss, wie gesagt, jeder selbst entscheiden. Und das gilt also ich denke wirklich, wir sollten uns nicht die CSD-Saison versauen lassen. Das ist ganz wichtig.
Das ist sowieso nicht das Schöne, ist ja auch, dass das draußen stattfindet. Ein Teil davon ja auch angezogen und ohne Körperkontakt. Und trotzdem sollen natürlich die Körperkontakte auch stattfinden. Deswegen frage ich mich, wo setzt man die Schwerpunkte? In der Corona-Zeit haben wir gelernt, dass es sowas wie solche Berechnungen gibt, solche Prognosen. Gibt es das auch für Affenpocken? Also habt ihr irgendwelche Zahlen, wo ihr wisst, wie das in, oder denkt, merkt ihr einfach nur, es steigt dauernd, aber kann man da mehr zu sagen, wie die Entwicklung sein könnte?
Es gibt 1000 Rechenmodelle, die alle auf Annahmen basieren, wo die Forschenden immer gleich dazu sagen, es ist jetzt nur ein Rechenmodell mit 1000 Annahmen. Man weiß es nicht. Was wir sehen ist, finde ich erstmal die gute Nachricht, dass es nicht exponentiell durch die Decke geht. Was wir aber auch sehen, ist eine kontinuierliche Zunahme. Und die Erkenntnis ist jetzt durchaus gewachsen mittlerweile, dass wir das so schnell nicht wieder komplett loswerden.
Ne? Also das heißt, es ist keine Lawine, die gerade rollt, aber es ist etwas, was schon steigt. Das heißt, ist das denn etwas, wo es Sinn machen würde, wenn man die Infektionswege mal mit Zeit unterbricht? Keine Ahnung, und sagt, ich will, um Gottes Willen jetzt, also nicht, was ich frage, soll irgendwie eine Panikrichtung kommen, aber würde es Sinn machen, mal 2 Wochen bestimmte Orte zu schließen, und dann hätte man ein bisschen Ruhe und könnte in der Zeit irgendwo eine beruhigende Situation hinbekommen?
Es gab natürlich solche Überlegungen am Anfang, gerade die die Leute, die so die öffentliche Gesundheit von oben betrachten, Public Health betreiben, denken natürlich darüber nach, wie können wir jetzt diese Erkrankung wieder verschwinden lassen, sozusagen. Und da gab es solche Überlegungen, möglichst schnell alles irgendwie runterfahren, um ganz früh eine weiteres Übertragungsgeschehen zu verhindern. Und mittlerweile ist, glaube ich, Hartmut, korrigiere mich, das Konsens, dass das jetzt nicht mehr möglich wäre, selbst wenn man das wollte, nicht mehr möglich wäre, weil einfach zu viele Fälle
schon existieren. Hätte man am Anfang, wenn man das konsequenter gemacht hätte, damit dann vielleicht
was aufhören? Glaube ich auch nicht, weil du kannst Sexualität nicht verbieten, das wissen wir ja von HIV, zum Glück nicht. Ja. Das erinnert so damals gab es dieselben Diskussionen, sollen wir die Saunen schließen? Und wir haben uns in Deutschland aus guten Gründen entschlossen, damals die Saunen nicht zu schließen, sondern in den Saunen über diese Erkrankung zu informieren und Menschen dazu zu befähigen, ihre Entscheidungen zu ihrem Schutz zu treffen. Ja, weil man sonst Sexualität nur verdrängt an andere Orte, tabuisiert und nicht mehr.
Aber es kann ja auch einen Mittelweg geben, dass man auf der einen Seite sagt, ne, man will auf jeden Fall mit der Erfahrung leben, die man aus der ganzen AIDS-Krise hat, und Gegenstigmatisierung. Wir leben auch, muss man auch sagen, heute in einer etwas anderen Gesellschaft. Nicht alles wiederholt sich. Und dass man trotzdem sagt, okay, ein Mittelding aus Selbstverantwortung und zeitlich begrenzten Aktionen könnte man vielleicht ein anderes großes Übel, nämlich eine Krankheit, die man so schnell nicht mehr los wird, eindämmen. Wie stehst du dazu, Hartmann?
Da bin ich ganz bei Holger. Ich meine, wir haben das ja mit den Saunen in San Francisco gesehen. Das hat ja auch super geklappt, muss man sagen. Das Schließen der Saunen in den 80er Jahren war ja vollkommen sinnlos, weil du
genau. Wir haben die niedrigen Infektionszahlen bis heute in den Ländern, wo das nicht gemacht
wurde. Naja, weil wenn du die Prostitution aus einer Straße verdrängst, dann geht sie halt woanders hin. Ne? Und wenn du dieses verbietest und jenes verbietest, dann geht es halt woanders hin. Das kann man nicht ändern. Ne? Also Sexualität wird nicht stoppen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das ist sowas wie eine Allmachtsfantasie vielleicht sogar. Yeah. Wir könnten ein Geschehen unter Kontrolle bringen, indem wir ein paar Orte schließen, wo Sexualität stattfindet, in Zeiten von Grindr. Also merkst du selber, ne? Also wir werden Sexualität nicht verbieten können, wollen wir auch nicht.
Also,
und die Geschichte bei HIV hat sehr deutlich gezeigt, dass das nicht der erfolgreiche Weg ist, sondern dass der erfolgreiche Weg ist, gute Prävention zu machen, mit Menschen darüber zu reden und sowas zu vermeiden.
Hartmut, du hast auf der Homepage eures Krankenhauses darüber geschrieben, dass du ein Instrumentalisieren einer Krankheit erstmal dazu nutzt, die in Anführungszeichen nicht betroffen, sich in falscher Sicherheit zu wählen, und zweitens es auch gar nichts bringt, das einer gewissen Gruppe in die Schuhe zu schieben. Nun hast du ja auch mit HIV und AIDS zu tun. Welche Erfahrungen, die du aus dieser anderen Arbeit gemacht hast, kannst du jetzt hier in diese Situation mit einbringen?
Also für meine persönliche Arbeit ist es erstmal so, dass ich den Menschen, die zu uns kommen, vorurteilsfrei und ganz offen gegenübertreten kann, ohne zu sagen, was ist denn das? Ne? Das
was
ist
ja auch häufig passieren kann wahrscheinlich.
Also es gibt einige Krankenhäuser, die Patienten sofort weiterschicken und sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das finde ich ist aber auch richtig, weil die PatientInnen, braucht man in dem Fall jetzt noch nicht sagen, die Patienten, die kommen, die sind in der Regel auch ganz froh, wenn sie irgendwo hinkommen, wo man so ein bisschen weiß, wie die ticken, und wo man auch nicht die mit einem Steckerl anfasst, wie man in Bayern sagen würde, sondern sie ganz normal behandelt.
Und wo auch das Thema Scham keine Rolle spielt, nach dem Motto, wo habt ihr euch denn da angestellt?
Ja, genau. Also ich denke, das ist aber, da gibt es in Berlin ein paar Orte, in niedergelassenen Praxen und in ein paar Krankenhäusern, wo man sich einfach ruhigen Gewissens hinwenden kann und sicher sein kann, da wird man jetzt nicht irgendwie schräg
angeschaut. Das schreiben wir hier im Podcast in die Shownotes rein, für jeden, der dann nachgucken möchte.
Das gilt übrigens bundesweit, ne? Also die infektiologischen Praxen, die sich auch auf HIV und andere Geschlechtskrankheiten oder Geschlechtskrankheiten verstehen, sind hier natürlich auch eine gute Adresse, auch damit die Erkrankung erkannt wird. Die wird ja auch leicht mal mit was anderem verwechselt und dann auch gleich eine gute Behandlung erfolgt. Und eben genau aus dem Grund, dass man sich da nicht irgendwie schämen muss, weil man damit vorstellig wird, wenn man Sex hatte. Ja.
Lass uns über das Wort Stigmatisierung sprechen. Was bedeutet Stigmatisierung? Das ist einerseits ist es eine öffentliche Kategorie, eine politische Kategorie, eine Minderheit wird zum Sündenbock erklärt. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr persönliche Kategorie, sich als Teil einer Minderheit stigmatisiert zu fühlen. Das hat ja auch in der ganzen AIDS-HIV aber hat eine große Rolle gespielt. Deswegen würde ich gerne mal mit euch darüber reden, warum es so wichtig ist, hier gegen diese Stigmatisierung anzugehen, auch unter medizinischen Gesichtspunkten. Vielleicht mit dir anfangen, Hartmut, oder willst du, Holger?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke mal, der erste Punkt ist der, dass Stigmatisierung dazu führt, dass die medizinische, jetzt aus medizinischer Sicht, dass die medizinische Versorgung schlechter wird. Weil im medizinischen System genauso viel Vorurteile gegenüber bestimmten Minderheiten, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, sieht man jetzt hier nicht, weil es ein Podcast ist, aber es ist mit Anführungsstrichen Randgruppen ist. Ne? Also die Mediziner sind nicht irgendwie aufgeklärter und stigmafreier als der Rest der Bevölkerung. Da brauchen wir uns nicht ins Fäustchen lügen. Wir sind auch nicht besser darin, über Sex zu reden. Wahrscheinlich sind wir eher schlechter darin, über Sex zu reden. Das heißt also, die Menschen, die mit einer Affenpockeninfektion zum Arzt XY kommen, der jetzt nicht Teil des üblichen HIV-Versorgungsnetzwerkes ist, die werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stigmatisierende Erlebnisse haben. So sehe ich das. Und das verschlechtert die Versorgung und das bewirkt auch, dass einige der Menschen mit Affenpocken möglicherweise auch gar keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie es schon wissen und sagen, nee, das würde ich niemandem zeigen. Außerdem kommt dann noch dazu, dass ich dann 21 Tage weg vom Fenster bin. Das kann ich mir von der Arbeit her gar nicht leisten. Pipapo. Also ich glaube, dieses Stigmatisierungsproblem ist vor allem im medizinischen Bereich ein Problem, dass die Versorgung schlechter wird.
Ich finde, der Medizinbetrieb ist nochmal ein besonderer Fall, ne? Weil ÄrztInnen natürlich den Anspruch haben, Krankheiten zu verhindern oder wieder wegzubekommen. Und jemand, der sich eine geholt hat, wieder in großen Anführungszeichen, ist dann natürlich, hat dann möglicherweise schon in deren Sicht einen Fehler gemacht. Er hätte das ja vermeiden können, indem er sie sich nicht holt, könnte die Denke sein, ne? Und das wird ja PatientInnen auch oft gespiegelt. Wieso hast du denn jetzt zum zweiten Mal eine Syphilis? Muss doch echt nicht sein. So, ja. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was man hören will, wenn man gerade ein gesundheitliches Problem will. Man möchte, dass einem geholfen wird. Ja? Und also das ist nochmal ein besonderer Fall von Stigmatisierung und Diskriminierung. Deswegen die klare Empfehlung, geht zu ÄrztInnen, die euch nicht bewerten für das, was ihr getan habt sexuell. Ja?
Worum besteht die Stigmatisierung? In der AIDS-HIV-Zeit war das natürlich überhaupt, dass viele Leute dadurch überhaupt erstmal geoutet worden sind, dass sie diese Krankheit hatten. Also sie hatten Angst überhaupt mit dem Schwul in Verbindung zu kommen. Das ist ja heute nicht mehr so. Es gab damals in der HIV-AIDS-Zeit diesen Konflikt, diesen Streit zwischen Rosa von Braunheim und Danica. Und Rosa von Braunheim warb damals dafür, Promiskuität zu verzichten, während Danica sagte, ja, wir müssen aufpassen, dass wir keine moralische Abwertung von ungeschütztem Geschlechtsverkehr haben. Erinnert euch das so ein bisschen? Sind das die Grundlinien, die Grunddiskussion, die aus der, sag ich mal, Ace-Historie jetzt auf einmal wieder überschwappen in eine Sache, die auch heute noch stigmatisierend ist? Ihr Schwulen fickt doch eh dauernd noch rum. Könnte das mal ein bisschen sein lassen, dann gibt es auch weniger Krankheit.
Da sind jetzt richtig viele Themen drin und ich glaube natürlich, dass genau diese Themen von damals jetzt wieder hochkommen. Ja, also Rosa von Braunheim hat das ja auch aus Angst letztlich getan. Also Stigmatisierung ist ja erstmal eine Maßnahme der Gefahrenabwehr für viele Menschen. Also eine ganz furchtbare und falsche, aber erstmal geht es darum, eine Gefahr auf Abstand zu halten und es wird eine Gruppe markiert oder für gefährlich erklärt, von der man dann Abstand nimmt, um selbst nicht in Gefahr zu sein. Und im zweiten Schritt wird dieser Gruppe dann die Schuld zugeschrieben. Ihr habt diese Krankheit gebracht, ihr verbreitet sie weiter, also muss man euch jetzt verteufeln. Vielleicht auch, damals, es wurde irgendwie vorgeschlagen, Schwule und Menschen mit HIV auf einer Insel zu isolieren. Also dieses
Aber der Impuls von Braunheim war ja damals trotzdem nachvollziehbar. Und ich glaube, dass er auch heute in der Community genauso noch da ist, dass viele Leute, auch die jetzt gerade zuhören, sagen,
Aber man muss da eben unterscheiden zwischen der Anregung, zeitweilig auf Sex zu verzichten und der Norm, die Daneka damals befürchtet hat, Menschen Sex zu verbieten und sie schuldig zu sprechen, wenn sie doch welchen haben. Ja? Und in einer Situation, wo die Schwulen gerade als die Schuldigen gebrandmarkt wurden, jetzt noch zu sagen, wir müssen jetzt mit dem Sex aufhören, das hat natürlich auch in gewisser Weise etwas Unterwürfiges und es spielt auf jeden Fall leicht den Schuldzuweisungen von außen in die Karten. Und das ist das, was Martin Daneker damals vermutlich verhindern wollte, ohne jetzt in seinem Kopf zu Hause zu sein. Aber er hat schon sehr kluge Sachen gesagt damals.
Das sowieso immer. Aber die Frage trotzdem, kann es nicht sein, dass wir so überladen sind mit dieser ganzen History? Dass wir vielleicht möglicherweise mit einer ganz anderen Krankheit, die natürlich auch was mit Stigmatisierung zu tun hat, aber vielleicht auf einer ganz anderen Art und Weise, dass wir vielleicht zu zögerlich sind, gewisse Sachen zu benennen, weil wir halt mit gutem Wissen versuchen, also beispielsweise das Wort Risikogruppe. Mhm. Ich weiß, da haben sich ganz viele Leute drüber aufgeregt, das Wort, weil es natürlich ein Trigger ist, ja, der aus der AIDS-Zeit kommt. Aber wenn er nicht aus der AIDS-Zeit kommen würde, würden wir uns dann genauso getriggert fühlen, frage ich mich manchmal?
Also genauso natürlich nicht. Auch Martin Daneker hat ja auch gesagt, dass wir als Community von AIDS traumatisiert sind. Und natürlich macht es was, wenn man diese Geschichte im Kopf hat und jetzt eine neue Erkrankung erlebt, wo ähnliche Muster wieder ablaufen. Natürlich sind wir davon beeinflusst. Das ist, finde ich, auch okay, weil wir aus der Geschichte von HIV und AIDS sehr, sehr viel lernen können. Und wir tun gut daran, auch viel davon jetzt zur Anwendung zu bringen im Umgang mit einer neuen Erkrankung. Ja, trotzdem gebe ich dir recht. Ich glaube, dass wir manchmal auch ein bisschen zu vorsichtig erstmal sind oder ein bisschen zu stark vielleicht auch erstmal abwiegeln. Und das müssen wir immer wieder neu austarieren. Also zum Beispiel, aus meiner Sicht müssen wir sehr offen darüber sprechen, dass MPX bzw. Affenpocken.
Das M steht übrigens für Monkey und macht es dann nicht sehr viel besser.
Ja, die Abkürzung nimmt so ein bisschen den ganz bösen Sound raus. Ja. Ne? Vielleicht findet ja die WHO noch irgendwie eine tolle andere Bedeutung für das M. Und also wir nutzen das, weil Affenpocken natürlich schon als Begriff irgendwie krass Bedeutung transportiert, irgendwie das Primitive, was dann wieder in der Sexualität seine Bedeutung, furchtbar. Egal, also wo war ich stehen geblieben? Hilf mir, Johannes.
Tja, da... Ich glaube, du wolltest sagen, dass man sich am Anfang auf Teufel komm raus geweigert hat, zu sagen, dass es eine sexuell übertragbare Erkrankung ist. Da steht zum Beispiel, Monkeypox ist keine sexuell übertragbare Erkrankung. Und das ist ja eine Frage der Definition.
Das ist ein Missverständnis schon sprachlich. Natürlich ist sie sexuell übertragbar, aber sie ist keine Geschlechtskrankheit. So, ne? Genau. Und am Anfang, aber jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Am Anfang war uns wichtig zu betonen, dass das nicht alles über Sex übertragen worden sein muss. Eben aus Angst auch vor Stigmatisierung und vor Panikmache und vor neuen Normsetzungen. Ich finde mittlerweile, es ist genau andersrum. Wir müssen selbstbewusst sagen, ja, das ist eine Erkrankung, die überwiegend beim Sex übertragen wird, nach allem, was wir bisher wissen. Und wir müssen uns auch überhaupt nicht dafür schämen, darüber zu reden, dass wir Sex haben, bei dem das passieren
genau,
kann. Ja? Das ist für mich jetzt das klare Symbol des Selbstbewusstseins, da nichts wegschwurbeln zu wollen. Nein, wir haben diese Sexualität, wir haben auch diese Sexkultur. In Berlin haben wir auch viele Darkrooms. Viele Leute finden es da schön und das ist völlig okay. Und da ist jetzt durch einen Zufall dummerweise dieses Virus hineingeraten und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Fertig. So wie man früher bei HIV eben auch gesagt hat, das ist ein Virus und fertig. Diese ganzen Überbauten von Schuld und Stigmatisierung, die kommen später. Wir müssen es als ein Virus betrachten, mit dem man rational umgehen kann.
Dieser Vorwurf wird im Alltag uns nicht so gemacht, aber er steckt natürlich tief drin. Mhm. Und ich glaube, wir alle als schwule Männer haben das tief verinnerlicht, uns da irgendwo zu rechtfertigen, zu schützen und vor allen Dingen auch für zu schämen. Welche Rolle spielt Scham bei der ganzen Sache? Ich glaube, das Wort taucht immer wieder auf. Lass uns mal kurz über Scham sprechen, gerade weil wir über eine Krankheit sprechen, für die man sich wahrscheinlich auch schämt, wenn man damit zum Arzt geht.
Ja, also da denke ich auch immer wieder drüber nach, wo diese Frage mit der Sexualität ist ja, ich glaube, ist zentral. Ne? Also das klingt ja immer so, als ob nur die Schwulen Sex hätten und wo kommen denn die ganzen Kinder her, fragt man sich. Ne? Also irgendwie...
die Unehelichen auch.
Also dieser Globus dreht sich nur deswegen und die Evolution findet nur statt und alles, was passiert, findet nur statt, weil es Sex gibt und das betrifft heterosexuelle wie homosexuelle Menschen genau. genau gleich. Da ist überhaupt kein Unterschied. Aber der Finger zeigt immer so ein bisschen auf uns und bei uns ist es irgendwie was Schmuddeliges. Ne? Das ist der Punkt. Und das ist, glaube ich, auch das, was da im Grunde genommen dahinter steckt. Und ich bin nicht der Richtige, um jetzt hier irgendwie rumzupsychologisieren, aber wir ziehen uns den Schuh schon auch selber an. Ne? Wir sind einerseits total stolz drauf und zeigen das, aber das ist auch manchmal so ein bisschen over the top. Und es zeigt ja auch, dass es ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Tatsache gibt. Woher das kommt, weiß ich auch nicht. Da muss man jemand anderen fragen.
Das ist natürlich die internalisierte Homophobie. Ja. Und auch da, weil wir gerade jetzt zufälligerweise oft über Dannecker sprechen, ich habe gestern mal nachgelesen, was er in der Anfangs-AIDS-Zeit so geschrieben hat. Er sagte, selbst wenn wir alle nach den Sexual-Moral-Kategorien der katholischen Kirche leben würden, würden sie uns trotzdem hassen. Ja? Das heißt, dieser Druck oder dieses marginalisiert werden, dieses sich schämen müssen oder dieses sich rechtfertigen müssen, ist ja losgelöst davon, ob wir tatsächlich so sind, wie Sie sagen, dass wir sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, uns für irgendwas rechtfertigen zu müssen.
Ja, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, nochmal deutlich zu machen, wie schädlich Scham ist. Also Scham macht erst Menschen krank unter Umständen, psychisch krank, ja, verleidet einem das Leben. Aber Scham führt dazu, dass Menschen nicht in ärztliche Versorgung gehen. Scham führt dazu, dass Menschen an HIV sterben, obwohl das heute eine beherrschbare Erkrankung ist.
Und Scham führt auch dazu, dass sie sich infizieren, möglicherweise.
Ja,
ne?
Scham führt dazu, dass ich
Naja, also wenn ich irgendwas nur irgendwie heimlich am Wochenende nach 30 Kilometer oder 300 Kilometer Autofahrt ausleben kann und dann das Ganze heimlich und still mache, dann bin ich nicht aufgeklärt, dann bin ich nicht mündig, dann bin ich auch möglicherweise nicht selbstbewusst, dann habe ich nicht die Power, mich selbst zu schützen und gehe Risikosituationen ein, die ich normalerweise, wenn ich in einem anderen Zustand das ausleben könnte, ohne mich dafür schämen zu müssen, die ich normalerweise so nicht in Kauf nehmen würde. Ich glaube, das macht einen vulnerabel, wenn man in the closet das Ganze betreiben muss.
Das geht so weit, dass Menschen aus Scham ein so schlechtes Selbstwertgefühl haben, wegen diskriminierenden Erfahrungen, wegen verinnerlichter Homophobie, dass sie sich nicht für schützenswert erachten. Dass sie denken, es ist doch egal, ob ich mich mit irgendwas infiziere, es ist doch egal, ob ich sterbe vielleicht sogar.
Also so sogar denken, zur Last zu fallen, wenn sie damit dann entsprechende Organisationen oder Ärzte konfrontieren.
Ganz genau, ja. Und das positive Gegenbeispiel wären für mich PrEP-User zum Beispiel, die ganz selbstbewusst sagen, meine Sexualität ist total in Ordnung und meine Sache, ich weiß, wie ich mich schütze und also gehe ich zum Arzt und lasse mir die PrEP verschreiben. So, das wäre ein sehr aufgeklärter, nicht verschämter Umgang und der ist natürlich leichter, wenn man auch Ärztinnen und Ärzte hat, die dann entsprechend reagieren und sagen, ja klar, super, dass du kommst und hier sind die Pillen.
Jetzt fragen sich natürlich viele, wie ist denn das jetzt mit der Impfung? Also noch gibt es gar nicht genügend Impfstoff. Auch das ist irgendwie so ein Déjà-vu aus der Corona-Zeit. Aber das soll es ja bald geben. Und wie wird damit umgegangen? Ich habe gelesen, euer Krankenhaus wird Teil der Impfkampagne sein. Musst du dann entscheiden, wer es bekommt, wer es nicht bekommt? Oder wie läuft das?
Also die Pressemitteilung hat mich gefreut, aber auch ein kleines bisschen überrascht. Es ist so, dass es Gespräche gegeben hat mit der Senatsverwaltung über die Impfung. Die sind für die DAKNE, also für das Netzwerk der niedergelassenen HIV-Behandelnden, stellvertretend von Axel Baumgarten geführt worden. Und da saßen noch ein paar andere Leute dabei. Auf jeden Fall ist es so, dass wir sozusagen das Dilemma haben, dass wir nicht genug Impfstoff haben für die Menschen, die es eigentlich bräuchten. Es gibt es einfach nicht. Es ist nicht genug zur Verfügung. Nicht, weil es nicht gekauft wurde, sondern weil es einfach nicht genug gibt. Und die Idee ist, dass wir ein Verfahren entwickeln im Rahmen auch einer Studie, nicht eines Experiments, sondern einer Möglichkeit, Daten auch auszuwerten. Dieses rare Gut jetzt irgendwie gerecht zu verteilen. Und das bedeutet, dass man erstmal eine Gruppe identifiziert, die vielleicht ein erhöhtes Risiko für einen komplizierten Krankheitsverlauf haben, wobei wir nicht ganz genau wissen, was eigentlich ein Risiko ist für einen komplizierten Krankheitsverlauf. Wenn es zu kompliziert ist, unterbrecht mich ruhig.
Nee, das ist sehr wichtig.
Also das ist die erste Gruppe, die würde man alle impfen. Ja? Und diese Gruppe definiert sich vielleicht aus Menschen mit einer HIV-Infektion, deren Viruslast nicht unter der Nachweisgrenze ist. Oder Menschen mit einer HIV-Infektion, die schlechte Helferzellen haben. Also deren Immunsystem nicht besonders gut ist. Und dann muss man vielleicht noch Leute dazu nehmen, die keine HIV-Infektion haben, aber vielleicht eine Immunsuppression aus einem anderen Grund. Also zum Beispiel, die haben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und kriegen Medikamente, um das Immunsystem runterzufahren. Die könnten vielleicht ja auch gefährdet sein, durch eine Monkeypox-Infektion einen schweren Verlauf zu bekommen. Und bei allen anderen, die eigentlich ein Risiko haben und dringend eine Impfung bräuchten, muss man im Prinzip durch ein Losverfahren die Gerechtigkeit herstellen. Das ist die Idee, die hinter der Studie steht, die insbesondere das Team von Leif Sander aus der Charité entwickelt hat. Und das kann
funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass gerade alle Ärzte, die mit unserer Community zu tun haben, einen riesen Run haben, dass die Leute sagen, ich möchte gerne endlich mal diese Impfung haben. Da wird ein Wahnsinnsdruck ausgeübt. Das wird doch ähnlich sein wie damals bei den Corona-Impfungen, nur eben noch spezieller.
Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ne? Also wenn das Missverhältnis zwischen der Anzahl der verfügbaren Dosen und der Anzahl der Impfwilligen sehr groß ist, dann gibt es große Probleme. Man muss aber sagen, dieses Problem lässt sich nicht lösen, weil die Impfdosen sind halt einfach nur so viele da, wie da sind. Man kann daran nichts ändern jetzt im Moment. Und man muss es, glaube ich, irgendwie gerecht machen, weil jeder nimmt für sich in Anspruch, besonders gefährdet zu sein. Und dann muss man, glaube ich, ein Losverfahren machen.
Aber das ist, finde ich, genau die Frage. Wie kann man dazu noch eine Entscheidung treffen? Also wie kann der Impfstoff wirklich bei den Leuten mit dem höchsten Risiko ankommen? Ne? Was du gesagt hast, ist natürlich total wichtig. Die Menschen mit dem Risiko für einen schweren Verlauf müssen als allererste geimpft werden. Das ist klar. So, aber
das ist aber wahrscheinlich eine sehr kleine Gruppe.
Ja, genau. So und jetzt und dann müssen natürlich die geimpft werden, die das höchste Risiko haben, sich zu infizieren. Und das ist tatsächlich eine ärztliche Entscheidung gemeinsam mit den Patienten, die nicht so leicht zu fällen ist. Und es werden sehr viel mehr wollen, als den Impfstoff bekommen können in der ersten Phase.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, Holger. Ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher. Es gibt wahrscheinlich schon viele Leute, die jetzt erstmal sagen, ich will unbedingt, unbedingt, unbedingt. Aber dann ist es auch wieder so wie bei den Covid-Impfungen. Na, es gibt trotzdem auch nach wie vor eine große Impfskepsis. Der Impfstoff ist wahrscheinlich nicht so super verträglich, muss man sagen. Also,
Das heißt, es gibt Impferscheinungen am Anfang, ne?
Ja, also das heißt immer so ein bisschen, ist egal.
Ja, was heißt nicht verträglich?
Naja, es gibt halt
ja gut, aber Hartmut, ne, wir haben in Deutschland so ganz grob über den Daumen 20.000 PrEP-User.
Ja. Ja?
Das heißt, sind die ersten 40.000 Dosen im Prinzip schon mal weg, wenn man davon ausgeht, dass das eine Gruppe ist, die sich auch mit medizinischen Mitteln schützen lässt. Ist jetzt mit sehr groben Annahmen gearbeitet, aber so um die Dimension zu verdeutlichen. Ich glaube schon, es werden mehr Leute die Impfung wollen, als sie sofort bekommen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Impfstoff dahin bringen, wo die Menschen mit dem höchsten Risiko sind. Ich glaube zum Beispiel, dass Berlin unterversorgt ist, als die Stadt mit den allermeisten Fällen bisher, ja, dass wir vielleicht im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht genug Impfstoff bekommen, möglicherweise. Das sind im Moment so Fragen der Verteilung. Das muss man auch politisch betrachten. Und ich glaube, die Botschaft an alle Beteiligten ist da wirklich, der Impfstoff muss dorthin, wo das Risiko ist und den Menschen mit dem höchsten Risiko als erstes zur Verfügung gestellt
werden. Ist das auch ein Appell an die, deren Risiko nicht so groß sind, erstmal ein bisschen sich zurückzuhalten und nicht, weil sie gerne möglichst sicher sein wollen, möglichst großen Druck auf die Ärzte, Ärztinnen auszuüben?
Ich will jetzt nicht die individuelle Situation von Menschen bewerten, aber ich glaube, das kann durchaus eine solidarischer Akt sein, zu sagen, ich glaube, ich bin nicht so gefährdet wie andere und warte in der ersten Runde ab. Das könnte ich mir als eine durchaus ehrbare Entscheidung vorstellen.
Ich bin noch die Generation, die noch die Pockenimpfung bekommen hat. Heißt das, ich bin schon mal geimpft?
Ja, geimpft bist du schon, Johannes.
Aber
zeig mal deinen Oberarm.
Ja, ist das...
Das reicht auf jeden Fall. Ich sehe sie.
Du kannst am Oberarm sehen, ob die
Impfung reicht. Ja, aber das ist doch dieser klassische Punkt.
Ich bin doch Arzt.
Was die immer können, die
Ärzte. Ich habe auch eine Narbe, aber nur eine ganz schwache, weil ich bin nur einmal geimpft. Ich bin noch zu jung wahrscheinlich. Also die Frage ist ja, die du dir stellst, bist du jetzt geschützt oder nicht? Ja. Na, du bist schon geschützt, aber nur ein bisschen. Okay. Vielleicht bist du Man weiß es nicht so ganz genau. Ich habe jetzt die Daten gesehen von einer großen Kohorte, die analysiert worden ist, 520 Personen mit Affenpocken, mit MPV-Infektionen, sagen wir es mal besser. Und in dieser Gruppe waren 10% der Erkrankten geimpft. Das heißt, 90% waren nicht geimpft. Das bedeutet, es gibt einen Schutz, er ist nicht 100%. Ja? Und ja.
Aber es ist doch schon mal, alles, was wir auch beruhigend in die Welt schicken können, ist doch auch gut, oder?
Ja, auf jeden Fall.
In einer Zeit, wo wir auch dann oft Panik verbreiten und Verunsicherung, wenn wir es gar nicht wollen, weil wir einfach Dinge ansprechen müssen. Wir werden in den Shownotes ganz viele Links schreiben, wo ihr gucken könnt, wie ihr euch konkret schützen könnt, wo ihr hingehen könnt. Ja, und trotz allem oder wegen allem und auch wegen der Diskussion um Scham müssen wir sagen, genießt erstmal die CSDs. Und
ja, und zwar gemeinsam und übrigens auch, vielleicht um das noch hinterherzuschieben, auch ohne jetzt besondere Gruppen aus der schwulen Community wieder auszugrenzen. Das gibt es ja auch schon wieder. Ja. Die Fetischliebhaber sind die, die die Affenpocken verbreiten und die, die viel Sex haben, sind die, die die Affenpocken verbreiten. Also wir müssen jetzt in der Community auch echt aufpassen, dass wir nicht selber wieder bestimmte Gruppen ausgrenzen oder bestimmte Verhaltensweisen abwerten. Ne? Es kommt nicht immer
also
nur von
gesund, sich nicht zu schämen und es ist gesund, solidarisch zu sein. Es ist gesund, dass wir stolz auf das sind, was wir erreicht haben und uns jetzt diese Herausforderung annehmen, aber ja, eben klug und eben bedacht. Am Ende des Podcasts, das mache ich auch diesmal, frage ich meine Gäste, versuche ich einen Bogen zu spannen, mit denen die schon mal da waren. Gibt es jemanden, den ihr kennenlernen wollt, den ihr noch nicht kennengelernt habt von den Leuten, die schon mal hier waren? Oder gibt es eine Podcast-Folge, wo ihr was anmerken wollt, wo ihr sagt, da möchte ich mal gerne was zu sagen? Wer möchte anfangen?
Also ich würde am liebsten eine ganze Talkrunde zusammenstellen, als ich die Liste mir nochmal angeschaut habe, die, von den Leuten, die schon mal hier waren. Ich glaube, zum heutigen Gespräch würde Daniel Schreiber super passen. Mit dem würde ich gerne weiterreden über diese Themen.
Daniel Schreiber, der Autor, der das Buch geschrieben hat, allein.
Ja, und der auch das Buch Nüchtern geschrieben hat, wo er über seinen eigenen Alkoholismus und die Bewältigung schreibt. Übrigens eine Geschichte, die mich mit ihm verbindet und ich bewundere ihn dafür, wie er schwierige Themen, das, was so als Schwäche begriffen wird, auch Charme als Thema, wie er all diese Themen öffentlich besprechbar macht, klug analysiert als Essayist, immer in einer sehr persönlichen Form, sehr unerschrocken finde ich auch. Wir haben ja so einen Hang, so unter der wehenden Regenbogenfahne uns immer als so stark darzustellen und das ist auch wichtig. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir alle im Keller eine ganze Menge Schwieriges auch haben. So, und ich bin sehr, sehr dankbar für Menschen wie Daniel, die das ansprechen, auch mit Bezug zur queeren Biografie und erniedrigenden Erfahrungen ansprechen und besprechbar machen. Und aus der Verletztheit heraus die Stärke entwickeln. Das bewundere ich sehr an ihm und ich würde am liebsten das Gespräch über die Affenpocken jetzt mit ihm hier fortsetzen. Und Kerstin Ott würde ich gleich noch dazu einladen, weil ich finde diese Selbstverständlichkeit, mit der die sich auf Schlagerbühnen stellt und sie selbst ist, bewundernswert. Ich glaube, da können wir auch ganz viel von lernen und das passt auch wieder dazu dann.
Danke, Herr Hartmut.
Johannes, darf ich mich einfach anschließen und einladen, an dieser Veranstaltung Nummer 2 dann auch teilzunehmen?
Das kriegen wir irgendwie zusammen. Vielleicht kann die AIDS-Hilfe das ja mal organisieren, dass Daniel Schreiber sich da, ich glaube auch, dass der da viel zu sagen hat und dass es einer von den Leuten ist, die wirklich stark dadurch sind, dass sie ihre Schwäche auch zeigen. Und ich bin sehr froh, dass wir so eine Community haben, wo diese Stimmen, ja, wo es diese Stimmen mittlerweile gibt und dazu gehört ja auch ihr, dass ihr Strukturen geschaffen habt, wo man heute eben auch mit so einer Krankheit anders umgehen kann, als man es noch vor wenigen Jahren gekonnt hätte. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast, hört das nächste Mal wieder rein und jetzt genießt die CSDs. Happy Pride. Danke, dass ihr dabei.
Happy Pride.
Vielen Dank.
Johannes.
Vielen Dank. Vielen Dank.